Content Kompass. Bei der zweiten Ausgabe Content Kompass Kompakt sprechen wir heute über den digitalen Markenaufbau. Genau genommen sprechen nicht wir über digitalen Markenaufbau, sondern der Star dieser Sendung, mein Mitmoderator Olaf Kopp.
Hallo Gidon.
In einer Aufnahme mit dem Philipp Schütte von Content Bird.
Genau.
Die kommt sozusagen nach diesem kleinen Intro hier, kommt diese schöne Aufnahme, weil die bei Content Bird nicht erschienen ist, sondern jetzt bei uns erscheint. Das
genau.
Ist diese kleine Geschichte.
Die wurde bereits im Frühjahr 2019 aufgenommen, die Aufnahme, weil es sollte eigentlich ursprünglich im Content Bird Blog veröffentlicht werden. Aus diversen Gründen hat das nicht geklappt. Dann haben wir uns gedacht, bevor dieses wunderbare Stück Content einfach im Mülleimer verschwindet, warum wir nehmen es dann bei uns in Content Kompass mit rein.
Genau, es ist ja im Gegenteil, ist es ja ein Gespräch mit einem Experten wie dir, ist ja wie guter Wein. Das wird ja immer besser, je älter es wird, ne? Weil man diesen Rückblick hat und dann.
Ja, nicht, hängt
auf
immer
heute
vom Thema
kann.
Ab. Also,
stimmt.
Also, aber beim Thema
2002.
Also beim Thema digitaler Markenaufbau hat sich bei meinen Erkenntnissen und bei meiner Meinung auch nicht viel geändert über die Jahre. Deswegen ist ja auch ein Thema, mit dem ich jetzt schon seit 6 Jahren nunmehr beschäftige, viel auch im Kontext SEO, aber auch darüber hinaus. Und deswegen hat der Philipp mich damals auch gefragt,
ja.
Ob ich zu dem Thema Rede und Antwort stehen will.
Das hängt ja dann auch wieder mit dem ganzen Entitätenthema zusammen, ne?
Genau.
Da wirst du auch drüber sprechen.
Ich bin ja damals eigentlich über dieses Entitätenthema bin ich zu diesem Thema digitaler Markenaufbau gekommen, weil es da ja auf jeden Fall Schnittmengen gibt.
Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer wieder wir selbst. Wo wir als Agentur und alle Welt kennt uns nur für unser Tool. Es ist einfach so lustig, so digitaler Markenaufbau, Fail. Google ist schuld.
Naja, ja, auch Fail nur dann, wenn ihr mit der Wortliga kein Geld verdient.
Nee, genau, ja, genau. Fail in dem Sinne, dass uns halt 7 Jahre alle unter diesem Tool gekannt haben und da hatten wir noch kein Premium-Modell.
Yeah.
Also,
ja.
Also es war einfach zum Verzweifeln, aber es wird immer schlimmer. Wir haben jetzt irgendwie im Januar sieben Presseerwähnungen gehabt. Also die Agentur spielt einfach keine Rolle für die Öffentlichkeit.
Ja, ihr müsst da irgendwie vielleicht an den Agenturen, an das Wortliga irgendwie noch eure Marke in das Branding mit reindrücken.
Wir haben ja jetzt eine neue Website, textagentur.wortliga.de. Und die haben wir auch im Tool verlinkt und seitdem wir diese neue Website haben, da präsentieren wir uns wirklich nur als Agentur, was wir da machen. Also diese ganzen Textteam outsourcen, das Thema, Texte zu kaufen, und seitdem wir die haben, kriegen wir das erste Mal in unserer Firmengeschichte relevante Anfragen. Und diese Website habe aber nicht ich gebaut, sondern die hat die Juliane gebaut, unsere neue Mitstreiterin, und die hat ein bisschen mehr Distanz noch zum Thema. Ich hätte es niemals hingekriegt, niemals. Die hat mir gescribbelt, wie es aussehen soll, und dann habe ich es halt einfach in WordPress umgesetzt. Das ist betriebsblind, wie noch was. Was würdest du sagen?
Ich wollte ausholen, um zu den Links zu kommen, weil wir haben diesmal wieder Links. Ich würde als erstes gern auf doch die recht umfangreiche Untersuchung, Studie würde ich es nicht nennen, ich nenne es Untersuchung oder Test, zum Thema, ist die Klickrate CTR ein Ranking-Faktor, beziehungsweise, wenn ja, wie groß ist dieser?
Lass mich raten, jein.
Ja, es ist wirklich spannend, da sind wirklich spannende Ergebnisse rausgekommen. Also, ich glaube, solche Ergebnisse haben die wenigsten vermutet, die rausgekommen waren. Es war ein, wie sagt man so schön, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es waren, ich habe diese Untersuchung besteht aus 7 Testreihen tatsächlich. Die ich von März 2019 bis Januar 2020 gemacht habe. Und es war einfach spannend, wie diese zeitliche Entwicklung, was den Einfluss über die Zeit dieses Ranking-Faktors angeht, weil ich kann es schon, verrate es schon mal, es ist ein Ranking-Faktor, ein großer Ranking-Faktor. Es ist ein großer Ranking-Faktor gewesen. Tatsächlich, also als ich den ersten Test im März gefahren habe, das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich es leid war, diese Glaubenssätze die ganze Zeit in der SEO-Szene, dass die so hin und her geschoben werden. Die einen haben vermutet und hatten eine Meinung, es ist Ranking-Faktor.
Ja.
So Leute wie ich haben gesagt, Google sagt nein, ich glaube denen das. Und ich wollte eigentlich meine Meinung fundieren mit dieser Untersuchung. Und als ich dann die erste Testreihe im März durch hatte, war ich echt entsetzt, weil ich habe Keywords mit wenig Geldeinsatz, teilweise von Seite 7 auf Seite 1 geschoben, innerhalb von 4 Wochen mit ein paar Klicks einkaufen.
Ui.
Und das war
mit
das
Ads,
war so,
also Google Effekt, Ads?
Der Effekt war so krass.
Klicks einkaufen? Bei Facebook oder wo? Oder Ads? Google Ads?
Bei Dienstleistern.
Oh.
Die beauftragen andere Menschen, die dann, die kannst du sagen, dass sie bestimmte Sachen tun sollen, wie unter anderem ein Keyword bei Google suchen und dann auf dein Suchergebnis klicken.
Geil.
Krass. Und das ist halt höchst manipulativ.
Ja, ja.
Und ich war entsetzt, wie gut das funktioniert hat, aber das hätte uns, deshalb habe ich habe dann noch eine zweite Testreihe hinterhergeschoben mit einem ähnlichen Ergebnis, die habe ich dann im April gemacht. Und ich wollte das nicht veröffentlichen, weil es hätte uns in die SEO-Steinzeit zurückbefördert, wenn du solche Ergebnisse öffentlich präsentierst, weil.
Hast du ja hiermit getan.
Wie bitte?
Hast du ja hiermit getan.
Ja, aber ich habe es mich dann entschlossen zur Veröffentlichung, weil das kommt ja jetzt. Testreihe 3 im Sommer war dann nicht mehr so eindeutig. Testreihe im Herbst fast gar keinen Effekt. Und jetzt im Januar habe ich nochmal eine Testreihe mit einer Kontrollgruppe gemacht mit Keywords, die im Frühjahr gut funktioniert haben, also wo der Effekt sehr groß war. Und wollte wissen, was passiert, wenn ich da jetzt nochmal das Gleiche mache. Und der Effekt war quasi null. Mhm. Das heißt, Google hat über das Jahr, das ist eine These, Google hat über das Jahr entweder diesen Ranking-Faktor CTR stark entwichtet, beziehungsweise hat ihn vielleicht auch ganz rausgenommen.
Oder eine Diät gemacht für den Ranking-Faktor.
Oder Sie haben es irgendwie die Muster erkannt und haben diese Klicks nicht mehr gezählt. Das sind die beiden Thesen, die dazu zu dieser Entwicklung oder zu diesen Ergebnissen hätte führen können. Mir ist es im Endeffekt wurscht, was es ist, weil ich bin froh, dass dieser Manipulation die Tür wieder geschlossen wurde, weil es hätte uns wirklich wieder dahin gebracht, dass Suchmaschinenoptimierer nicht für Nutzer optimieren, sondern nur noch für Suchmaschinen, indem sie Klicks kaufen. Und das wäre fatal gewesen.
Ja, vor allem Google ist ja auch wirklich alles andere als blöd. Und da arbeiten ja viele tausend Menschen an diesen Themen und die werden selber drauf kommen, dass das so
ganz
schlau wie Schlümpfe
da rumklicken. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert hat, die Jahre davor. Ne? Mir haben ja Leute berichtet, dass sie das auch schon 2018, 2017 gemacht haben und dass es da gut funktioniert hat. Also ich glaube, es hat sich aber vielleicht 2019 so gehäuft, dass Leute das gemacht haben, dass sie einfach einen Riegel vorschieben mussten.
Ja, ich will nicht gegen die Zero-Welt wettern oder so, weil wir da auch viel mit zu tun haben, aber das ist für mich ein Beispiel, da hat Google wohl unter Zugzwang den Algorithmus schlechter gemacht, weil eigentlich ist es doch genau richtig, dass die Sachen Sichtbarkeit bekommen sollen, die bei den Leuten auch ankommen. Und ich dachte mir das auch schon seit Jahren, auch mit dem David zusammen, dass es doch sicher so ist, die Sachen, die geklickt werden, die testet Google, wenn die geklickt werden, dann zeigt es das auch einer breiteren Masse an. Und das ist doch voll scheiße einfach. Aber man kann nichts machen.
Ja, es ist einfach, Google nennt es selber Noisy Signal, weil es halt einfach zu manipulieren ist. Und außerdem sagt ja eine hohe CTR erstmal nichts über den Content aus, sondern nur, wie gut das Snippet ist. Oder wie gut das Snippet zur Suchintention passt.
Das stimmt.
Also, ne, also, da, und da hat ja der Kai Spriestersbach, Grüße hier auch von der Stelle, der hat da ja auch einen schönen Blog, einen Beitrag zugeschrieben, den können wir vielleicht auch in den Shownotes aufnehmen, wo er einen Patent auseinander nimmt zu dem Thema und sich ganz tief mit dem Thema aus theoretischer Sicht mit dem Thema Klickrate beschäftigt. Ja. Wenn man diese beiden Beiträge, also meinen Test und Kais Beitrag mal so zusammenliest, dann kriegt man ein ganz gutes Bild davon rund um das Thema CTR als Ranking-Faktor beziehungsweise generell CTR und SEO. So, ja. Das ist, wenn man die beiden Sachen zusammenliest, dann weiß man eigentlich alles über das Thema und kriegt ein realistisches Bild.
Der einzige Weg für Google kann sein, den würde ich zumindest gehen, zu sagen, ich mache immer mehr Ranking-Faktoren da rein und ich mache das immer diverser und es spielt immer weniger eine Rolle, ob da irgendjemand halt noch rum trickst.
Ja, aber diese, das war, dachte ich ja auch, aber das war so plump, wie gut es funktioniert hat im Frühjahr. Das war wirklich erschreckend.
Ja, manche Sachen sind ja auch plump. Also ich habe auch festgestellt, wenn ich in meine Blogartikel das Keyword nicht hart mal reinbringe, ein, zwei, drei Mal, dann, oder in die Überschrift, dann rankt das Zeug in der Regel auch nicht. Mag es auch wieder eine individuelle Sache sein, wie stark meine Seite ist. Und da bin ich natürlich sehr longtailig, schon klar. Also sehr spezifische Keywords. Und ich habe halt festgestellt, wenn das Keyword 1 zu 1 in der Überschrift drin steht, habe ich mehr Chancen, damit auch zu ranken.
Aber, wir machen ja eh noch eine Sendung zum Thema suchmaschinenfreundlicher Content. Im April haben wir das, glaube ich, geplant. Deswegen lass uns da nicht zu viel vorwegnehmen.
Nee, aber so viel dazu wollte ich dazu sagen, dass viele Sachen sind plump und machen vielleicht auch Sinn, dass sie so plump sind. Also
genau, aber das war wirklich, der Effekt war krass. Also hast du, der Hebel war so groß, das hättest du mit keinem anderen Instrument hinbekommen. Auch mit Linkaufbau nicht. Und Linkaufbau wäre deutlich teurer gewesen. Der zweite Link war, das hat auch ein bisschen in die Runde gemacht, das gab es eine Studie von Microsoft. Und zwar, da wollten sie herausfinden, welche Skills sollte ein zukünftiger oder in der Zukunft ein Marketer haben? Und bei den Hard Skills kam tatsächlich SEO, Data Analysis, also Daten analysieren, Copywriting, Behavioral Analysis,
Verhaltensauswerten
analysieren.
Ja. Was du immer mit Hotjar machst zum Beispiel.
Ja, oder mit Eye-Tracking und so. Da sind wir ruckzuck im Bereich UX auch, ne? Also UX mit den, also wirklich sich angucken, was machen Menschen auf meiner Seite. Vielleicht auch Befragungen, Labortests etc. Kann man ja vieles machen. Dann Automation und bei den Soft Skills Creativity, Humility, Empathy, Adaptability und Transparency. So, und da ist halt, wie gesagt, von Microsoft eine Studie gewesen. Finde ich spannend, dass SEO da als, ich sag mal, als zwischen diesen ganzen anderen Skills, als Oldschool-Skill fast schon, da halt auftaucht. So.
Ja, ist halt schon, in der Welt des Marketings ist es ja schon bisschen älter, ne?
Copywriting ist natürlich noch oldschooliger, aber
siehe Bibel oder Höhlenmalerei, Höhlenschriften.
dann der letzte Link von mir, das ist was extra für dich, Gidon. Hypes und Buzzwords, wie sie entstehen und wie man sie besser durchschaut. Das ist von den Kollegen vom Upload-Magazin, der liebe Jan Tissler, auch gegrüßt von hier. Wir hatten ja den Falk hier mal in der Sendung, auch von Upload, bei Kedemann. Auch schöne Grüße.
Ich weiß noch, als ich mich 2009 selbstständig gemacht habe, war gerade Viral-Marketing so ein Ding.
Habe ich meine Diplomarbeit 2006 zugeschrieben.
Viral-Marketing, ja.
Ja, Word of Mouth und Viral- und Buzz-Marketing war mal das Hauptthema meiner Diplomarbeit.
Mein Problem ist immer, das klingt für mich immer so, als würde man, okay, ich muss mich entscheiden, mache ich Content-Marketing, mache ich Viral-Marketing, mache ich Buzz-Marketing, mache ich Social-Media-Marketing, weil jeder halt irgendwie so einen eigenen Drecksbegriff erfinden muss.
Erstmal Drecksbegriff, ich sag mal so, damals gab es, als ich 2006 dazu mein Diplomarbeit geschrieben habe, gab es den Begriff Content-Marketing gar nicht. Der wurde erst 2008 oder 2009 von Joe Pulizzi, glaube ich, erfunden. Du hast halt, und es war das aufkommende Web 2.0 und die langsam aufkommende Social-Media-Welt. Ich weiß noch, damals hat man von Viral-Marketing gar nicht im Kontext Social-Media gesprochen, sondern da haben sich virale Memes quasi per E-Mail noch verbreitet. Da gab's, kennst du das noch von damals, wo die Leute sich per E-Mail solche Memes geschickt haben? Also irgendwelche witzigen Sachen so?
Ich habe ein paar ältere Freunde und von denen kriege ich sowas immer noch.
Also Moorhuhn war zum Beispiel eins der Vorzeigebeispiele damals von so Viral-Content.
Ich kriege so Kettenmails von so einem speziellen Kandidaten, dem gehört meine Stammkneipe und da kommen so Kettenmails, der ist irgendwie schon so ungefähr 60. Ja, Moorhuhn. Moorhuhn als Game war der Content.
Ja, genau, das war von einem Whisky-Hersteller aus Schottland. Das wusste nur keiner. Also ganz, sie haben riesige Reichweite damit erzeugt, aber keiner wusste, wer es gemacht hat. Das war auch so ein Marketing-Fail.
Ach geil. Nee. Also habe ich noch nie an Whisky gedacht, ja, wenn ich Mohun.
Da musste auch erstmal die Brücke schlagen können. Das hat was damit zu tun, dass diese, ich glaube, diese Hühner da, das war eine besondere Art von Hühnern, die waren, glaube ich, auf dem Logo oder auf dem Label von diesem Whisky drauf oder standen auch für diese Region da in Schottland.
Warum haben die
sowas in die Richtung?
Okay, warum haben die armen Leute nicht einfach hier Firmenlogo da irgendwo mal in die Landschaft geklatscht?
Haben sie nicht. Ich glaube, die waren selber überrascht, wie steil das Ding gegangen ist. Und
wir machen mal ein Computerspiel und die Leute kommen dann schon drauf, dass wir das waren. So ungefähr, oder? Weil also Mohun ist ja ein Symbol für ein Whisky, was 1% der Weltbevölkerung noch nicht mal weiß. So war das gedacht.
Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Buzzwords. Und da, ich finde interessant, welche Perspektiven sie auf die auf das Thema legen. Zum einen betrachten sie, warum, wenn Hypes verpuffen, also dass eigentlich ganz viele Hypes, die ja gehypt werden, ein Jahr später oder zwei Jahre später gar keine Rolle mehr spielen. Also sie haben als Beispiel die Google Glass genommen, also diese Google-Brille.
Oh, ja. Gut, das sind Produkte. Ja.
Da hast du vor Jahren, es gab so eine Hype-Phase von, ich sag mal, einem halben Jahr, Jahr maximal, wo Leute tatsächlich damit rum, also so Early Adopter,
genau,
damit ja rumgelaufen sind und ganz stolz waren, aber im Endeffekt hat es die breite Masse überhaupt nicht interessiert.
So wie jetzt diese VR-Brillen. Alle reden drüber. Ich habe noch nie einen bei einem, also ich habe noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der gesagt hat, ich habe gerade diesen Klodeckel auf dem Kopf.
Haben sie auch als Beispiel drin, das Thema. Besprechen sie auch. Okay. Aber sie besprechen zum Beispiel auch, wenn Hypes wiederkommen. Und zwar gibt es da so eine ganz schöne Kurve, und zwar die Hype Curve. Und du hast halt am Anfang so Medien und Blogger, so also Early Adopter, die immer neue Themen brauchen, die so ein Thema immer ganz stark pushen. Dann kriegt es ganz viel Aufmerksamkeit und Reichweite, aber es wird irgendwie von der breiten Masse, weil die halt nicht Early Adopter sind, sondern Late Adopter oder ja, oder und die nehmen das eben nicht an. Und dann gibt es erstmal so eine, geht's runter in so eine Desillusionierungsphase. Und Jahre später kommt dann doch eine Weiterentwicklung dieses ursprünglichen Hypes dann wirklich zu einer gesellschaftlichen Relevanz.
Okay. Also, so wie SEO ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, wird auch nicht als Trend wahrgenommen oder so, sondern das ist so wie früher Anzeigen oder immer noch Anzeigenwerbung ist, haben viele im Kopf, SEO ist ganz normal. Ich muss schauen, dass wir Besucher über die Suchmaschine bekommen.
Ja, aber ne? Oder ich besseres Beispiel vielleicht noch Internet of Things in Form von der Apple Watch. Ne, ich habe jetzt letztens gelesen, dass Apple mit der Apple Watch, ich habe selber keine, ich bin jetzt nicht unbedingt der Early Adopter, aber anscheinend verkauft Apple jetzt mehr Uhren als jeder andere Uhrenhersteller.
Was hat das mit Internet of Things zu tun?
Internet of Things ist das ja, also dass du Sachen am Körper trägst, dass du deine Wearables, oder sind die Wearables?
Wearables heißt es, glaube ich. Internet of Things kenne ich aus diesem Industrie 4.0-Kontext.
Ja, Internet of Things ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, die Wearables fallen da auch mit drunter. Auf jeden Fall das Thema Wearables, was ja auch, weil eine Google Glass ist ja auch ein Wearable im Endeffekt, das hat aber da nicht funktioniert, aber diese Apple Watch erfreut sich anscheinend immer größerer Beliebtheit.
Ja, ich habe die auch und ich finde das ganz cool, weil, also, aber es ist eine Spielerei, man braucht sie nicht unbedingt, es ist eine Spielerei. Ja.
Und dann gibt es, geht es um das Thema Hypes und Unwissenheit und da geht es halt darum, gerade, ich nehme da auch mal gerne das Thema KI, was nehmen die hier, reichen die hier auch auf? Weil KI, die meisten Menschen verstehen gar nicht, was KI ist und was eigentlich alles dazugehört. Also dann wird Machine Learning gleichgesetzt mit KI und wobei den Leuten nicht klar ist, dass Machine Learning nur ein Teilbereich der KI ist. Und dann wird immer gleich, weil KI, künstliche Intelligenz halt fresher und interessanter klingt, wird dann statt Machine Learning KI geschrieben. So. Und das ist halt so ein bisschen, ist eben so ein bisschen gepusht von irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch von Beratern vielleicht auch die ein Eigeninteresse daran haben, irgendwie ein Thema zu pushen und einen Hype, um irgendwas zu machen. Auch digitale Transformation ist auch so ein Thema irgendwie.
sind auch politische Begriffe. Also künstliche Intelligenz ist ja auch ein, wir hatten jetzt mit unserem Tool, wir haben überlegt, ob wir uns mal fördern lassen auch, und es gibt verschiedene Förderungen, die in Frage kommen, und es ist ein hochpolitisches Thema einfach, weil die Politik will natürlich so Wachstumsunternehmen wie die USA das in Silicon Valley stehen haben, wollen die natürlich hier auch haben. Und da ist alles willkommen, was irgendwie halbwegs nach künstlicher Intelligenz aussieht. Und also erstmal im ersten
das
Schritt.
Das ist ein politisches Vehikel, und wenn sie würden nicht, wenn die Politik jetzt gesagt
von Machine Learning,
wenn die Politik jetzt von Machine Learning gesprochen hätte, wäre es viel, viel unattraktiver, weil überhaupt nicht so, oh, künstliche Intelligenz klingt natürlich viel spannender als Machine Learning.
Ja, und die glauben halt, denke ich mal, auch daran, oder die Leute, die dafür zuständig sind, für diese Förderung und so, glauben halt daran, dass das der nächste Wachstumsmarkt ist. Bisher spielt KI ja keine Rolle. Also,
ja, in Form von Machine Learning halt.
Ja. Na,
also da kommst du halt, also schon, es gibt ja halt Teilbereiche, klar, aber nicht in der Breiten. Also ich sag mal, unsere Telefone haben alle schon Machine Learning drin. In der Medizin wird schon viel mit Machine Learning gearbeitet. Es hat schon viele, es ist inzwischen schon in vielen Bereichen in der Praxis angekommen.
Mein iPhone hat mir heute Morgen empfohlen, Nachricht an Juli schreiben. So, der schreibt doch halt öfters Nachrichten, dann schreib ihr doch jetzt mal. So, oh, tolle Idee, danke Siri. Siri-Vorschlag. So, oh, Mist, hätte ich fast vergessen, hier zu schreiben.
Und am Schluss geben sie halt noch Tipps in dem Beitrag. Und zwar, wie man das besser, so ein bisschen kritischer so beäugt, wenn irgendwelche Menschen einen Hypes und Buzzwords um die Ohren hauen. Und da finde ich die, ich will die mal umreißen hier. Welches Interesse hat die Person oder Organisation, über das Thema zu informieren? Wollen sie Klicks generieren, Kunden gewinnen, im Rampenlicht stehen, oder sind sie eher eine neutrale Informationsquelle?
Ja.
Wirklich super wichtig. Seien Sie skeptisch bei Statistiken. TikTok ist beispielsweise immer wieder in den Schlagzeilen, weil die App mehr Neuinstallationen hat als Facebook. Der Vergleich zwischen einem etablierten Social Network und einem neuen Angebot ergibt aber nur wenig Sinn. Weil Facebook natürlich nicht mehr so Steigerungen hat wie TikTok, und dann wird halt Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja.
Und
Buzzwords. So Buzzwords sind ja nicht eh immer nur für Unwissende spannend, oder? Also wenn jetzt jemand zu dir hinkommt und sagt, hey, ich mache hier Authority Dominating Social Marketing, sagst du, fick dich, was machst du denn da genau? Schaust du das an, und dann ist der Begriff uninteressant. Oder?
Nein, aber Content Marketing war ja auch irgendwann mal ein Buzzword und hat sich jetzt durchgesetzt. Ne? Also du brauchst schon manche Begriffe so.
Okay.
Also du brauchst bloß.
Ja, klar.
Content Marketing meint ja was. Das ist ja so ein bisschen Agenda-Setting, heißt es, glaube ich, in der PR. Du setzt selber die Agenda fest, indem du deine Begriffe etablierst.
Ja.
Hat ja Joe, dann wirst du nämlich auch später immer als Referenz genannt, weil du ja der Erfinder bist.
Ja. Content Marketing ist halt eher als Adjektiv gemeint, ja? Also wir machen unsere Inhalte redaktioneller. Wir machen die informativer.
Genau, aber du brauchst ja einen Begriff, der das zusammenfasst.
Aber es gibt in den allerwenigsten Unternehmen gibt es irgendwie, also es gibt ja geschätzt 150 Marketing-Disziplinen, und es gibt aber in den wenigsten Unternehmen, unterstelle ich jetzt einfach mal, 150 Marketingabteilungen. Eine macht Content Marketing, eine macht Social Media Marketing, eine macht Growth Hacking, eine macht. So, das ist das, was ich kritisiere. Das lädt dazu ein, in Inseln zu denken, die es nicht gibt, diese vielen verschiedenen Begriffe.
Mhm. Aber Content Marketing ist ja eine Querschnittsdisziplin. Also das ist ja eine Klammer. Das ist eine Klammer aus vielen Fachbereichen im Endeffekt.
Aber das würde jemand, der sagt, ich mache Social Media Marketing, würde das auch sagen.
Oder? Ja, Social Media Marketing, ja, das hängt immer davon ab, wo du die Grenzen setzt, wie du es definierst. Mhm. Ne? Und da ist ja jeder.
Ja, du hast schon recht. Klar, es ist immer eine Definitionssache. Und du musst halt wissen, was meint jemand, wenn er jetzt davon spricht. Das wäre doch mal eine coole Sendung, dass wir, oder eine coole Idee, dass wir unsere, vielleicht ihr Hörer, euch fragen, wie sind bei euch die Abteilungen, wenn ihr Inhousler seid? Wie sind bei euch die Abteilungen so gebaut? Was gibt's bei euch für Marketingabteilungen? Oder in der Marketingabteilung für Unterscheidungen? Ist doch spannend, oder? Da mal reinzugucken.
Da müsste man aber eigentlich eine kleine Umfrage eigentlich machen.
Eine Umfrage machen. Klar, ja.
Ich kann ja vielleicht mal bei mir über die Website das erfragen.
Ja, das finde ich mega spannend.
Auf jeden Fall Punkt 3. Oder Tipp 3, welche Anzeichen gibt es dafür, dass sie es mit einem nachhaltigen neuen Angebot oder Trend zu tun haben? Welche übergreifenden Trends gibt es, die hier zum Tragen kommen? Also er hatte weiter oben stand auch Innovationen, die ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis erfüllen, wie zum Beispiel diese sozialen Netzwerke, die ja es Menschen verhelfen, sich darzustellen, und viele Menschen haben das Bedürfnis, sich darzustellen, da wird ein wirklich grundlegendes menschliches Bedürfnis befriedigt. Und solche Innovationen haben natürlich viel mehr Erfolgschancen, dass es aus dem Hype dann wirklich was Nachhaltiges wird, als Innovationen, die das halt nicht abdecken.
Mhm.
Genau, das war der wunderbare Beitrag zum Thema Hypes und Buzzwords.
Cool. Und ich habe noch einen Link dabei, ein schönes Praxisthema vom Wortliga-Blog. Und da geht es darum, wie wir uns Korrekturschleifen mit unseren Textern, Agenturen, Dienstleistern sparen. Und das Korrekturschleifen-Thema sieht ja eigentlich niemand gerne. Und manche Projekte ziehen sich dann ewig hin. Und also zum Teil, das kennt sicher der ein oder andere, verbrät man da richtig viel Zeit. Und wir, zum Teil liegt es natürlich am Dienstleister, zum Teil an mir, zum Teil an der Zusammenarbeit, wie die aufgesetzt ist. Und wir sind da ja sehr perfektionistisch, weil wir eigentlich immer nur oder immer verlängerte Werkbank spielen mit unseren Autoren und haben da so ein paar Jahre Learnings jetzt mal zusammengefasst. Also was unsere Erfahrung ist, wie man sich Korrekturschleifen spart, und da sparst du natürlich hinten raus Manntage. Viele Manntage an Zeit, wenn du es richtig aufsetzt.
Sag mal die Top 3 wichtigsten Sachen, kannst du die kurz zusammenfassen?
Es sind 4 Erfolgsrezepte,
okay,
die wir zusammengefasst haben. Das erste ist Briefings, die keine Fragen offen lassen. Und da gibt es eben einfach so ein paar Fragen, die besonders oft zum Scheitern führen, also wenn die fehlen, dann gibt es besonders viele Missverständnisse, die listen wir auf. Also zum Beispiel, dass der Text da gar nicht genau weiß, für was ist denn das jetzt hier? Ist es für ein Kapitel, für ein E-Book, für einen Blog? Und auch so, dass der Text da gar nicht richtig emotional in Kontakt kommt, für was ist denn jetzt der Text hier? Also was will ich denn als Unternehmen damit erreichen? Wir haben es in unserem, in der Sendung, die ja in 2 Wochen mit der GESA kommt, da hat sie ja gesagt, du fährst gut, wenn du definierst, welche Emotionen soll denn der Leser da oder der Zuschauer erfahren. Was soll sich denn in dem regen oder auf welche Schlüsse soll er denn kommen? Also genau, präzises Briefing als ein Gegengift gegen Korrekturschleifen. Dann kenne deine Texte. Natürlich, wenn ich jetzt mit Videoleuten oder mit Grafikern zusammenarbeite, gilt das auch für die. Also wir wissen einfach, wenn ein Thema reinkommt, wissen wir sofort, bei wem wir anfragen. Bei uns, also hey, hast du Zeit? Bei unseren Autoren. Und wenn du halt immer nur so rangehst, ich habe einen großen Texterpool und dann schreibe ich aus und dann bewerben sich die Leute drauf, kann halt oft nach hinten losgehen.
Textbroker.
Ja, Textbroker, Content.de sowieso. Auch da haben wir, also macht da kein Geheimnis draus, wir haben manche Projekte, da müssen wir mit Content.de zusammenarbeiten, oder müssen wir Content.de nutzen, weil das Projekt sich sonst, weil wir sonst kein Geld damit verdienen würden. Und aber auch da haben wir halt über die letzten Jahre einfach Autoren aufgebaut. Die kennen wir auch. Die halt nur die Nicknamen zum Teil, aber die kennen wir einfach. Und das erspart uns unglaublich viel Korrekturaufwand, wenn wir wissen, das Thema gebe ich dem lieber nicht. Oder der Dings, der hat jetzt in 2 Wochen Urlaub, dem gebe ich jetzt nicht mehr so viel, weil der schludert immer vorm Urlaub. So, da haben wir einen Kandidaten. Ja, ist wirklich so. Der ist ein ganz toller, super cooler Typ und ein super geiler Schreiber. Aber wenn es halt in den Endspurt geht vom Sommer oder so, dann baut der halt Fehler rein, dass ich ihm, also, das...
Ist er sich dem bewusst?
Ich weiß nicht, immer ist die Frage Selbstbild und Fremdbild. Wahrscheinlich okay. Schon.
Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu.
Du, derjenige... Weiß ich nicht, aber wir lieben den. Das ist einer unserer Stammtexter. Ich habe es bei mir selbst auch, wenn ich fertig bin. Und ich denke mal, es ist eine konditionelle Sache bei ihm, dass der halt nach 4, 5 Monaten einfach durch ist da ist jeder anders. Manche rattern irgendwie 2 Jahre lang durch ohne Probleme und manche brauchen regelmäßig ihre Pausen. Und dann, ja, dann ich habe das bei mir auch, dass ich Blödsinn mache, wenn ich 14 Stunden lang am Rechner saß. Mhm. Das ist ganz normal. Muss man halt nur wissen, wie man sich selbst und andere einsetzt. Dann 3. Punkt, Probelauf vereinbaren. Mann, verrate ich hier schon viel. Im Beitrag warten noch so ein paar Sachen. Also Probelauf vereinbaren machen wir auch immer, weil wir halt dann mit dem Kunden auch perfekt abstimmen können, welcher Stil gefällt dir, welcher nicht. Was dann wissen wir halt auch, welche Texte wir dann einsetzen. Und ein ganz toller Punkt, viele Bearbeiter verderben den Text. Also viele Köche verderben den Textbrei. Wenn ich zu viele Verantwortliche oder wenn ich keinen eindeutig verantwortlichen Entscheider festlege, sondern wenn ein Text durch 5 Hände geht und alle kommentieren noch was rein, ich meine, das ist, hat der ein oder andere vielleicht schon mal beobachtet, jedem gefallen andere Sachen. Der eine fährt BMW, der andere ein Audi, der andere ein Ford. Jeder mag andere Schuhe gern und jeder mag andere Texte gern.
Und dann kommt noch dazu, dass wenn man schon mal sowas vorgelegt hat, man muss ja seinen Job machen und dann muss man ja irgendwas finden, was man kommentieren kann.
Ja, genau. Und das ist auch so. Also das wissen wir auch. Und ein Profitexter weiß es auch, dann hält er das Feedback besser aus. Du kannst an jedem Text noch was rumkritisieren. Mhm. Das mag jetzt auch, soll jetzt auch Kritik an sich nicht in Frage stellen, aber du kannst immer noch was finden. Das größte Problem ist auch, wenn der Kunde erwartet, dass du so schreibst, wie er es selbst schreiben würde. Das geht nämlich nicht. Das geht vielleicht, wenn du 3-4 Jahre für jemanden arbeitest, persönlich als Assistent. Also der Michi, ein Freund von mir, der ist Anwalt und der hat es geschafft, seine anwaltlichen Schreiben nach 1-2 Jahren genau so zu schreiben wie sein Ex-Chef. Der hat ihm das so eingeprügelt, seinen Stil. Das hast du nicht mehr, haben die Mandanten halt nicht mehr den Unterschied gemerkt.
Also ich glaube, das wird auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir haben ja noch eine Sendung vor zum Thema Outsourcing. Ich glaube, das ist so ein großes Thema da auch. Wie nah muss so ein Texter an dem Unternehmen dran sein. So,
ne? Genau, und halt gleichzeitig loslassen, richtig outsourcen. Du musst, wenn du sagst, ich will hier Content Marketing oder vielleicht auch einfach nur gute Website-Texte betreiben und haben, in einem größeren Ausmaß, dann musst du einfach dem Text eine gewisse Freiheit überlassen. Den Beitrag hat die Juliane geschrieben. Den über die Korrekturschleifen, den hätte ich selbst auch anders geschrieben. Und ich sehe halt inzwischen, nur weil ich es anders machen würde, ist es nicht schlechter. Klar, ich weiß auch, was mir nicht gefällt. Oder wenn ich es durch die Textanalyse schicke und 20 Sätze sind zu lang von 600 Wörtern, dann kann da was nicht stimmen. Aber so, also du musst es loslassen. Und worum es bei dem Punkt geht, ist, wenn 6 Personen sich den Text anschauen, dann kriegt, also zum Teil hast du dann so Schleifen drin, dass die halbe Marketingabteilung sich den Text anschaut. 5 Leute schauen sich den Text an, kommentieren rein, dann machen wir das, optimieren wir das, dann schicken wir es dem Kunden nochmal, dann schaut sich der endgültige Entscheider an und der hat dann manchmal sogar Korrekturen, die den Korrekturen widersprechen, die wir davor eingebaut haben. Solche Sachen entstehen da, wenn halt 5-6 Leute an einem Text oder 3 Leute an einem Text arbeiten. Also unsere Empfehlung ist halt, mach einen klaren Prozess. Wer ist der Entscheider über den Text, was drinstehen soll? Der kann gerne Feedback von Kollegen auch berücksichtigen, aber bitte dann in einem Prozess und wir kriegen, oder die Agentur kriegt der Texter kriegt ein Dokument zurück, wo er dann inhaltliche Änderungen, Rechtschreibfehler sind ja durchs Lektorat, aber wo er dann halt inhaltliche Änderungen kriegt und die halt dann einarbeiten kann, ganz gemütlich.
Okay. Damit der Name Kompakt auch, ich glaube, wir haben jetzt hier schon eine Kompakt-Plus-Sendung.
Genau.
Also es gibt, mit dem Interview mit Content
Bird. Genau, es gibt da noch eine Checkliste, aber wir verlinken den Beitrag und kann sich jeder angucken. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Wie lange ist das Interview mit Content Bird?
Ja, fast eine Stunde.
Okay. Dann haben wir hier eine Hybrid-Version aus Kompakt und Interview. Premiere!
Dann spielen wir noch ein bisschen Musik und dann kommt das Interview mit Content Bird zum Thema digitaler Markenaufbau.
Ich bin sehr gespannt. Content Kompass.
ich bin heute hier mit Olaf Kopp, mit dem ich über die Kundenbindung mit Content Marketing sprechen will. Auch bekannt Markenbildung. Ja, wie kann man denn eigentlich mit Content Marketing zu einer Marke werden, zu einer starken Marke werden? Stichwort Love Brand, falls ihr schon mal was davon gehört habt. Ja, kurz vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Philipp Schütte. Ich bin Content Manager bei Content Bird und ja, verwalte größtenteils den Bereich Content Marketing Club. Und ja, dann würde ich dich einfach mal bitten, Olaf, dass du dich vielleicht auch nochmal kurz vorstellst.
Betreibe mich so in diesem ganzen Online-Marketing-Zirkus und Marketing-Zirkus seit 2005 ungefähr rum, habe damals mit einem eigenen Webprojekt zusammen mit dem jetzigen, heutigen Geschäftsführer von T3M, mit Anni Lenz zusammen gestartet. Das war so mein erstes digitales Projekt, was ich mitbetreut habe. Es war eine Künstlerplattform für regionale Musiker im Raum Hannover. Insbesondere das Ganze war auch verknüpft an Offline-Digital-Verknüpfungen mit einem Lounge-Event und einem Konzert in dem Fall mit den ganzen Künstlern, die wir auf der Plattform hatten. Es gab auch ein Mixtape zu kaufen dazu. Mhm. Es war halt also so ein ganzes rundes Projekt, was sowohl online als auch offline marketingtechnisch gestützt wurde. Das war so mein erster Kontakt mit der digitalen Welt im Endeffekt. Dann bin ich so 2006 Ende nach meinem Studium so ins Marketing gerutscht. Habe darüber auch so meine ersten Kontakte mit dem Online-Marketing gemacht. Habe nebenher, indem ich in diesem Marketing-Job gearbeitet habe, meine Diplomarbeit geschrieben, die sich um das Thema viral und Buzz- und Word-of-Mouse-Marketing bezogen auf die Musikindustrie bezogen hat. Das war so 2005, 2006. Über diesen Marketing-Job bin ich dann immer mehr in diese Online-Marketing-Welt, auch in der Praxis reingekommen. Und wollte dann nichts anderes mehr machen und habe dann eine Stelle in Berlin als Online-Marketing-Manager relativ kurz, einen kurzen Zeitraum angenommen und da waren die Arbeitsbedingungen irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Und dann habe ich gekündigt und bin zurück nach Hannover und habe mich da mit einer Agentur 2009 im Bereich SEO und SEA, also Schwerpunkt Google Ads und Suchmaschinenoptimierung, selbstständig gemacht. Habe dann 2012 die Aufgesang-Agentur mitgegründet mit meinem jetzigen Geschäftspartner Ulf-Hendrik Schrader. Und seitdem tummeln wir uns so in diesen Bereichen Content-Marketing, PR, SEO, Pay-per-Click-Werbung. Das sind so unsere Schwerpunkte als Agentur. Ja, genau. Nebenher mache ich auch noch bin ich seit 2013 Mitveranstalter beim SEA-Camp. Eine der beliebtesten Veranstaltungen rund um das Thema Pay-per-Click. Marketing. Genau, habe so E-Books geschrieben, schreibe ganz viel in meinem Blog. Ich glaube, daher kennen mich auch die meisten. Und das ist so meine Sachen, die ich so tue und getan habe.
Ja, ich zum Beispiel, ich kenne dich sehr gut von eurem Blog, den ich auch regelmäßig lese. War ja letztens auch sehr spannend zum Thema Entitäten bei Google. Das fand ich, das ist gerade so ein Thema, was ich mir so schrittweise aneignen will. Und genau, ich wollte dich noch ansprechen drauf. Du hast ja schon vorhin gesagt, ja, so eine erste eigene Künstlerplattform. Ich finde das selber sehr spannend, weil ich selber im Hip-Hop-Bereich tätig bin und da ist das dann ist das sehr spannend, jemanden zu treffen, der halt auch schon, glaube ich, du warst ja bei EMP kurzzeitig, wenn ich das richtig.
Genau, das war bei MZ, genau. MZ.com war EMP ist ja ein Hardrock-Versandhändler für Merch und für Klamotten und Musik. Und die haben damals MZ.com, was einer der ersten Labels im Endeffekt für deutschsprachige Hip-Hop-Musik in den 90ern war und dann sie zum Versandhändler gewachsen sind. Die wurden 2006 von EMP aufgekauft und dann in dem Zug suchten sie neue Leute und in dem Zug bin ich dann quasi dazu gestoßen. Das war dann auch quasi mein Marketing-Job, von dem ich vorhin erzählt habe.
Ah, okay, gut, jetzt habe ich den Zusammenhang, erst begriffen. Okay,
Da kennst du meine Mixtapes? Ich bin ja alter Hip-Hop-DJ gewesen, sag ich mal.
Ach nee, du bist alter Hip-Hop-DJ gewesen.
Nee,
ach,
ey, das, Google mal nach DJ Oleg. Da findest du meine ganzen alten Werke, die es auch mal zu kaufen gab, auf CD und auf wirklicher Kassette.
Also, DJ Oleg.
O-L-L-E-C-K.
Okay, das interessiert, das ist jetzt spannend.
Wusstest du gar nicht.
Ey, ich hab so den Fokus jetzt gehabt auf, okay, EMP, das ist ja mehr Hardrock, und da dachte ich jetzt, ja, okay, auch irgendwas mit Musik, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass das da auch in Richtung Hip-Hop geht. Deswegen sehr spannend.
Ich bin alter Hip-Hopper seit 1993.
Boah. Gott, da kann ich noch nicht mithalten.
Ich hab das Golden Age noch mitgenommen.
Ja, oh, herrlich, du Glücklicher. Da kann ich leider nicht von reden. Ich mache auch erst seit 2014 richtig professionell Rap-Musik dann letztlich auch. Also hab auch nie Hip-Hop getanzt oder so, aber mache auch halt selber Beats und so. Das ist, ja, ist schon cool.
Ja, spannend.
Ja. Ja, aber gut, wir verlieren uns jetzt hier im Sumpf der Musik, ja, in diesen rhythmischen Klängen des Hip-Hops. Ich würde ja einfach mal einsteigen. Ja, Markenbildung ist jetzt ein Begriff im Content-Marketing oder auch generell so im Marketing, wo ich immer so das Gefühl habe, Markenbildung, das lässt sich nicht in Zahlen so wirklich ausdrücken, und deswegen wird dieser Bereich in meinen Augen immer so ein bisschen vernachlässigt, also immer in Nebensätzen abgearbeitet, und eigentlich so meine Vermutung, okay, klar, harte Zahlen, wir sind in der freien Wirtschaft, ja, das ist Kapitalismus nun mal, ja, aber glaubst du, dass dieses Denken nicht auch problematisch ist, wenn wir jetzt von Content Marketing, Markenbildung sprechen?
Also ich sag mal so, das Thema, als ich 2009 so wirklich mit der eigenen ersten Agentur in das Thema Performance Marketing dann auch als Selbstständiger reingegangen bin, habe ich immer gesagt, da gab es so einen Leitspruch bei mir: was nicht messbar ist, macht keinen Sinn. Von dem bin ich wieder weg. Also meine Denke hat sich da einfach gewandelt, weil ich auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit der Agentur, speziell jetzt Aufgesang, auch gemacht haben, und mit mir als Person, man kann ja als Marke, als Unternehmen, man kann ja eine Unternehmensmarke sein, eine Produktmarke sein, als auch eine Personenmarke sein. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, haben mir eigentlich ganz deutlich gezeigt, dass es hinter diesen ganzen harten Zahlen, Daten und Fakten auch noch auch weiche Faktoren gibt, die nicht zu unterschätzen sind. Und ich würde jetzt mal sagen, dieses ganze Thema Markenaufbau und Branding wurde halt lange Zeit gerade von Vermarktern und Mediaagenturen und aber auch von klassischen Werbeagenturen und klassischen Marketern als Deckmantel für fehlende Messbarkeit genommen. Mhm. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders, weil für mich ist erstens, gibt es für mich keine Trennung mehr zwischen Branding und Performance. Weil das Branding hat einen direkten Einfluss auf die Performance. Und ich halte es für höchst problematisch, wenn in Unternehmen Branding und Performance noch voneinander getrennt ist. Wie ich es generell für höchst problematisch halte, wenn wir in Silos in Unternehmen in der Kommunikation generell arbeiten. Das thematisieren wir auch immer wieder in unserem Podcast Content Kompass, den wir ja auch seit über einem Jahr auf Termfrequenz machen. Da gibt es fast keine Sendung, wo wir dieses Silo-Denken kritisieren und auch diese festgefahrenen Strukturen in den Unternehmen, die großteils aufgrund auch von Kostenstellenrechnungen getätigt werden. Performance und Branding gehören zusammen, Punkt, um damit vielleicht mal einen Punkt hinterzusetzen. Und es ist für mich schon eine Brand hat schon Kennzahlen, Messzahlen, die man messen kann, womit man einen Branding-Effekt auch feststellen kann. Das geht los bei dem klassischen Brand-Suchvolumen bei Google zum Beispiel. Wie entwickelt sich das? Weil die Effekte aus klassischem Marketing oder aus Branding sind ein erhöhtes Brand-Suchvolumen nach der eigenen Marke, ja, zum Beispiel.
Ja, das ist gleich ein interessanter Punkt. Dann handeln wir das gleich noch in einem ab. Ich finde das insofern spannend, was du gerade gesagt hast. Also Stichwort jetzt, dass man das nicht trennen kann und dass halt das Branded Suchvolumen bei Google, was ja auch immer noch so, naja, also schön, wenn jemand jetzt nach, was weiß ich, nach Content Bird googelt, ja. Und was ich daran so spannend finde, sind halt die aktuellen Entwicklungen bei Google selbst. Also, dass man jetzt ja sieht, okay, Google vereint immer mehr Traffic auf sich, ja, mit diversen Snippets und mit diversen anderen Praktiken. Und da merkt man ja eigentlich, finde ich schon, in Zukunft wird dieser Branded Search ja eigentlich, er kann ja nur wichtiger werden und nicht weniger wichtig.
Er ist extrem wichtig, weil erstens ist Branded Search, also alles, was wir so an Navigational und Brand Queries im Endeffekt haben, sind erstmal warme Kontakte, die kennen uns irgendwoher schon. Und diese Branded Search Queries oder Navigational Search Queries haben eine deutlich höhere Abschlussrate und Interaktionsrate. Weil das ist klar, wenn uns jemand kennt, dann ist er eher gewillt, sich länger mit meinen Inhalten zu beschäftigen, als auch eventuell Transaktionen wie Downloads oder Anfragen oder Bestellungen bei mir auszuführen. Das wenn man mal in die Analytics-Zahlen reinguckt gut, Direct Traffic ist immer sehr unsauber dargestellt in Google Analytics, da steckt ja Google im Endeffekt immer alles rein, was sie nicht direkt zuordnen können. Aber wenn man sich so mal im Schnitt, im Vergleich den segmentierten Direct Traffic oder auch in Anteilen, sofern es möglich ist, die Branded Searches anguckt, wie die performen oder im AdWords-Bereich oder im Ads-Bereich, heißt es nicht mehr AdWords, heißt jetzt Ads, zum Beispiel sich da die Brand Queries anguckt, wie die performen, dann sind die Abschlussraten und die Interaktionsraten um ein Vielfaches höher als bei dem, ich sag mal, generischen Traffic. Was ja auch logisch ist irgendwie, ne? Also von daher, diese Branded Searches sind wahnsinnig spannend und interessant und die sollten auch auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Der zweite große Punkt ist, dass diese Branded und Search und Navigational Search Queries ein Signal an Google geben, in welchem Bereich ich als Domain und Anbieter eine Autorität bin. Wenn ich diese sogenannten Suchmuster in Form von Brand Thema-Kombinationen, wie zum Beispiel, wenn jemand nach Aufgesang SEO sucht oder Aufgesang Content Marketing, wird dann Google die Information weitergeben, Aufgesang, und wenn das häufiger vorkommt, Aufgesang scheint irgendwie eine Autorität im Bereich SEO oder Content Marketing zu sein.
Ja, und dass sich das positiv aufs Ranking auswirkt, braucht man auch, glaube ich, nicht zum x-ten Mal zu erklären. Ja. Ich glaube so, ich habe immer so dieses Gefühl, was du gerade angesprochen hast, klar, so eine Autorität aufbauen, ja, präsent einfach sein in einem Bereich und das dann über eine bestimmte Marke. Es ist ja auch der ganz klassische Case, wenn mir jetzt einer eine Weiterempfehlung zum Beispiel auch offline gibt, Aufgesang macht gutes Content-Marketing oder macht gutes SEO, ist natürlich klar, dass ich mir dann im Kopf denke, es ist eine Empfehlung von jemandem, dem ich vielleicht so oder so vertraue, es kann ja ein Bekannter sein, ein Freund oder was weiß ich. Das ist ja auch so dieser Effekt, der da entsteht, der bildet sich ja nicht nur auf der Online-Ebene ab. Das ist ja, das ist ja übergreifend. Genau. Ja, das ist, und ich habe ja immer so dieses Paradebeispiel, oder ich merke das ja so in der täglichen Content-Arbeit, wenn wir dann von Markenbildung sprechen und wir sagen dann immer, ja, es gibt doch so viele tolle Beispiele, guckt euch doch mal Apple an, wie die das machen. Dann kommt immer ziemlich schnell so dieser Cut natürlich, ja, Apple ist ja auch ein riesiges Unternehmen, die haben ja auch das Geld und so weiter und so fort. Das sind ja immer so die klassischen Argumente natürlich. Was ich aber da so spannend finde, ist, dass es ja mittlerweile so viele auch mittelständische Betriebe gibt. Ich weiß nicht, ob dir die Krones AG was sagt.
Nee,
sagt dir nichts. Habe ich mal extra für den Podcast hier recherchiert. Es gibt tatsächlich, das ist ein kleines Unternehmen aus Süddeutschland, mittelständisch geprägt, ganz klassisch, Die Krones AG überzeugt seit 2008, also schon extrem lange jetzt für, sage ich mal, diese für dieses klassische Video-Marketing oder auch Content-Marketing, mit Videos, in denen quasi die Mitarbeiter so Geschichten aus ihrer täglichen Arbeit erzählen, ja, und so der Krones-Family zugehörig sind. Und bis 2013, das ist jetzt die letzte Statistik, hat man darüber also über 1 Million Videoaufrufe alleine für solche Unternehmens, also für solche brandenden Videos generiert. Finde ich total, finde ich total spannend.
Von ihr mit, wo ihre Mitarbeiter jetzt drin sind, oder?
Genau, na, wo die Mitarbeiter einfach Geschichten aus dem Unternehmensalltag erzählen. Halte ich jetzt persönlich, wenn ich mir das so, so wie ich das jetzt recherchieren konnte, für eigentlich ein extrem wichtiges Beispiel, weil man da auch sieht, das können nicht nur die Riesenunternehmen, die irgendwie jeder kennt, sondern das können halt auch Betriebe, die in der Industrie, das ist ein Unternehmen, das sozusagen Verpackungen und Verpackungsmaterialien für Getränke herstellt und halt auch abfüllt. Ja, das ist ja erstmal ein Case, wo man sich so denkt, okay, krass, dass so ein Unternehmen das kann. Ja.
Ist ja Employee Branding, ist eh ein ganz heißes Thema, gerade weil jeder Fachkräftemangel hat, sucht Fachkräfte, Fachkräftemangel und jeder, also es ist Marketing auf Mitarbeiterseite ist inzwischen fast genauso wichtig wie das auf Kundenseite. Für viele Unternehmen.
Corporate Influencer, sind ja eine krasse Macht, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sich ja zum Beispiel Unternehmen wie die Deutsche Telekom oder auch Mercedes, da ist es ja mittlerweile so weit, dass irgendwie 50% des Blog-Traffics, also wirklich von den Mitarbeitern selbst kommen. Ja, das ist, ich finde das irgendwie extrem spannend, so zu sehen, weil ist natürlich logisch, wenn mir jetzt ein Mitarbeiter oder wenn mir jetzt irgendeiner, ein Corporate Influencer was postet in seiner Timeline, dann kommt das auch einfach viel menschlicher. Es menschelt mehr, als wenn mir jetzt irgendein Unternehmen das sagt. Ne? Das ist halt auch immer noch so ein Aspekt.
Also oft wird im Marketing und der Kommunikation vergessen, dass wir mehrere Stakeholder haben. Und zwar nicht nur unsere Kunden oder bestehenden Kunden und potenzielle Kunden, sondern wir haben Mitarbeiter, wir haben aber auch Multiplikatoren, Influencer, also Influencer, die außerhalb, jetzt nicht meine Mitarbeiter, also nicht Corporate Influencer, sondern die klassischen, dann Redakteure, Journalisten, das sind alles Stakeholder, die ich mit Content ansprechen kann. Oft wird dann sich immer nur auf die Zielgruppe potenzielle Kunden und Kunden konzentriert. Aber da ist ja natürlich noch viel mehr an Stakeholder-Gruppen, die man ansprechen kann mit seinem Content.
Ja, das wäre auch der nächste Punkt gewesen zum Thema halt Corporate Influencer. Ich finde das halt so interessant. Man hat, Content muss ja heute irgendwie so, ist ja heute so die Allzweckwaffe. Er muss irgendwie alles können. Er muss irgendwie verschiedene Zielgruppen abholen. Er muss, konvertieren muss er sowieso. Das hatten wir jetzt ja schon im Bereich, Messbarmachung ist ja immer noch so ein großes Thema und wird ja auch immer noch so ein bisschen, vorsichtig angefasst, kann man, glaube ich, dazu sagen. Das trifft es ganz gut. Aber, dass es eben diese verschiedenen Punkte gibt und diese verschiedenen auch Zielgruppen, die man mit Content abholen kann, das leuchtet eigentlich auch ein, ja, finde ich. Und was auch unterschätzt wird, sind halt so Formate wie zum Beispiel Gamification, also dass man auch mal irgendwie interaktiven Content bietet. Das ist ja auch immer noch so ein Thema, was viele Unternehmen ja auch nicht so anfassen, obwohl es ja gerade so die Markenbindung auch stärken kann.
Genau, man muss halt immer, nimmst das Wort muss, ich versuche das Wort muss aus meinem Sprachschatz immer so ein bisschen zu verdrängen, weil das setzt immer voraus, erstens entsteht daraus gleich die eierlegende Wollmilchsau, Content muss alles machen, ich muss als erstes für mich die Frage beantworten, warum will ich überhaupt Content Marketing machen, warum will ich Content publizieren, und das daraus kann man dann natürlich sowohl strategische als auch taktische Ziele ableiten, was der Content dann für mich machen soll, wenn ich zum Beispiel einen Content mache, um im Endeffekt, um mich zu positionieren zum Beispiel, auch sowohl am Markt als auch für Google, also mich wirklich zu einer thematischen Autorität
machen möchte. Und daraus ergeben sich eben verschiedene taktische und strategische Ziele, die ich dann ableiten kann. Und auch viele Unternehmen verzetteln sich halt gerade bei dieser Zielfestlegung. Und am Schluss soll Content dann plötzlich alles leisten. Oder eine Content-Marketing-Kampagne. Wir hatten letztes Jahr eine Pitch-Anfrage, wo es hieß, wir würden gern Content-Marketing-Kampagnen fahren. Die sollen sowohl Markenaufbau als auch SEO-Rankings als auch Traffic, Steigerungen etc. Also es war eigentlich im Ende ein bunter Blumenstrauß an Zielen und man hat so gemerkt, irgendwie da will wer die eierlegende Wollmilchsau und gleich im ersten Gespräch habe ich auch dem potenziellen Kunden dann gesagt, dem Unternehmen dann gesagt, ihr solltet euch schon auf Hauptziele fokussieren und nicht versuchen, alles damit zu erreichen, weil wenn ihr versucht, alles damit zu erreichen, dann würde es nicht funktionieren.
Ja, das ist genau der Aspekt, auf den ich vorhin auch hinaus wollte. Es wird immer Content, wie gesagt, Content muss, ich verwende das Wort jetzt trotzdem nochmal, es wird immer gesagt, Content muss etwas leisten, er muss ja irgendetwas mit Content Marketing erreichen können. Ja, und das ist ja auch erwiesen, dass das funktioniert. Aber wenn man eben versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu produzieren, dann wird das halt auch nicht funktionieren. Das ist ja, es liegt ja auf der Hand. Ich frage mich halt einfach, das ist vielleicht eine ganz treffende Überleitung. Wir haben ja, wenn man jetzt an Content Marketing denkt, da denkt man ja im Bereich Branding als allererstes, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten mit Content Marketing das Ziel Branding verfolgen, wir möchten damit eine Brand aufbauen, dann verfolgt man ja immer so Storytelling-Konzepte in der Regel. Ja, man muss dieses Mystery, also diese Geschichte, man muss eine Geschichte erzählen. Und das ist immer so eine, also wie ich finde, ich bin da eigentlich ein riesen Fan von. Ich habe immer so, bin so ein totaler Geschichtenerzähler. Ich liebe das. Ich finde das so dieser romantische Aspekt, der da auch mitschwingt. So, ja, wir können Geschichten erzählen, ja, wir können die Marke aufbauen damit und ihr eine Identität verleihen. Aber was glaubst du so, sind so Storytelling-Konzepte, um vielleicht auch einfach ein paar Beispiele zu nennen, wo man jetzt im Bereich Markenbildung sagen kann, ey, das sind Top-Beispiele, davon können wir was lernen?
Ich finde, Storytelling ist eine Methodik, ja, aber mal ganz runtergebrochen, wenn man mal guckt, was ist denn eigentlich Branding oder wie verankere ich denn meine Produkte und meine Marke im Kopf von jemandem? Im Endeffekt kann man es auf zwei Sätze runterbrechen. Ich muss auf der Kundenreise, nennen wir es Customer Journey oder User's Journey oder was auch immer, muss ich so viele herausragende Kontaktpunkte mit herausragender Customer Experience schaffen, wie es nur geht. Und wie ich diese Customer Experience so herausragend und exzellent gestalte, da ist ein Mittel Storytelling. Es kann aber auch eine herausragende Grafik sein, eine herausragende Usability meiner Produkte und Angebote, eine herausragende inhaltliche Tiefe und Kompetenzvermittlung. Das sind alles Punkte, wie ich diese herausragende Customer Experience an diesen einzelnen Kontaktpunkten entlang dieser Kundenreise oder Nutzerreise erzeugen kann. Und welche Instrumentarien ich da eben nehme, ob ich die Story nehme oder ob ich Substanz nehme oder die Inszenierung in Form von Design und Grafik mir besonders wichtig ist, das muss eben zur Marke dann passen. Wie willst du, dann sind wir wieder überhaupt erstmal beim Markenkern. Wer will ich sein? Wie will ich mich positionieren? Wie will ich wahrgenommen werden? Will ich als Kompetenzträger wahrgenommen werden oder will ich als Sympathieträger wahrgenommen werden? Das sind zwei erstmal voneinander getrennte Positionierungsansätze. Diese Storytelling eignet sich nach meiner Meinung extremst gut für Sympathieträgerschaft. Für Thought Leadership eignet sich allerdings eher Substanz.
Diese substanzielle Sicht von Content, also das ist ja auch bei der Usability, wenn wir jetzt bei Usability mal bleiben wollen, gibt es da irgendwie konkret ein Beispiel, was du uns nennen könntest, was jetzt sehr, was jetzt vielleicht auch natürlich auditiv möglicherweise ein bisschen komplizierter zu erklären ist vielleicht, aber hast du da so Beispiele, die du nennen könntest?
Also es gibt mehrere große Beispiele, auch Amazon zum Beispiel, eins der bekanntesten Beispiele, die haben kein Storytelling gemacht. Die haben auch, da war eigentlich, wenn du das Erfolgsrezept von Amazon runterbrichst und wie sie diese herausragende Customer Experience geschafft haben, ist Usability.
Ja, definitiv.
Nichts anderes. Kein Storytelling, auch kein Content Marketing in dem Sinne. Es war herausragende Usability und damit eine herausragende Customer Experience. Deswegen gehen Menschen immer wieder zum Amazon und kaufen dort etwas, wiederholt. Und Apple ist so, Apple vielleicht mal, weil du es schon genannt hast, Apple sind für mich zwei Punkte. Und einmal diese herausragende, diese Designgeschichte, diese Inszenierung über das Produkt selber, als auch natürlich der Usability-Aspekt, der wird ja auch immer wieder nach vorne geschoben. Warum kaufst du dir einen Apple? Ja, es sind zum einen Imagegründe aufgrund des Designs und das, was jemand mit der Marke verknüpft, als auch eben dieser Usability-Ansatz, dass in dieser, zumindest in dieser ganzen Apple-Welt, diese Sachen so einfach miteinander, die Endgeräte, die verschiedenen miteinander zu konfigurieren, so, ne. Das ist halt, im Endeffekt sind so, und eventuell auch, wie sich der Rechner bedienen lässt, etc. Und dass er halt weniger abstürzt und solche Geschichten. Also, mhm. Apple hat ganz viel über das Produkt gemacht und über das Design und über die Usability im Endeffekt gemacht.
Da grundsätzlich so stimme ich zu, aber was würdest du denn glauben? Oder wenn du jetzt von Apple sprichst, was verbindest du ganz konkret mit Apple? Also jetzt einfach nur so ein Wort. Was würdest du konkret mit Apple verbinden?
Du fragst mich, glaube ich, da einen Falschen, weil ich bin da subjektiv geprägt. Ich mag Apple nicht, weil sie eben genau diese fehlende Konfigurierbarkeit mit außerhalb der Apple-Welt, die ich mag. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und dort passt mir das Apple-System nicht. Von daher habe ich eine eigene Meinung zu Apple und auch der einzige. Ich habe bisher nur ein Apple-Gerät gekauft und besessen und das auch nur gebraucht. Und das ist mein Auflegrechner, mein zum DJing halt, weil ich halt ein Gerät haben wollte, was nicht so schnell abstürzt, weil das ist ein bisschen ungünstig, wenn du im Club stehst mit ein paar hundert Leuten und plötzlich fährt dein Rechner runter und die Musik ist aus. Das ist im Endeffekt das einzige Apple-Produkt, was ich mir jemals gekauft habe.
Apple ist ja so Himmel und Hölle. Also die einen mögen es total. Ich bin jetzt auch kein Apple-Fan. Ich frage nur deswegen, weil ich vor kurzem ein sehr spannendes Buch gerade zu diesem Thema gelesen habe, also wie sich Apple eigentlich positioniert hat. Und das erste Wort, was da immer gefallen ist, war ja, Apple ist cool. Ja? Apple hat so eine, was du angesprochen hast mit dem Design, diesen Design-Aspekt, Apple hat diese Coolness. Und da dachte ich so für mich, vielleicht auch ähnlich wie bei dir dann, ja, ist schön, dass es cool ist, aber letztlich bin ich jemand, der dann auch sagt, ich setze dann schon auf meinen Windows-Rechner und ich hole mir dann kein Apple-Gerät. Aber ja, ist dann einfach die Geschmackssache.
Ich glaube, dieser Coolness-Aspekt kommt viel aus der von den Ursprüngen. Also früher war Apple, glaube ich, in erster Linie bei Menschen im Einsatz, die sich mit Grafik beschäftigt haben und irgendwie was Designmäßiges gemacht haben. Ich glaube, das ist so die Keimzelle oder der engste User-Kern, Nutzerkern von Apple, woraus sie dann die große, weite Welt des Mainstreams erobert haben. Und dieser Kreis aus Designern hat ja schon ein cooleres Image als irgendwie, ich sag mal, der ITler. Zumindest lange Zeit. Und bei den IT-Lern zum Beispiel war IBM immer ganz weit vorne oder Lenovo oder wie du es immer nennst, und die ThinkPads zum Beispiel. Das war so der pragmatische Gegenentwurf zu Apple im Endeffekt mit dieser ganz einfache, nicht gerade schöne, ausdesignte Rechner, der aber einfach nur robust ist, praktikabel ist, und der wurde eher von so IT-Leuten eingesetzt, und früher war es zumindest so. Und Apple war eher so das von den Feinen, das Endgerät für die Feingeister.
Ja, das ist halt deswegen auch so, ich erinnere mich, ich habe vor kurzem halt so einen Werbespot noch von Apple gesehen aus den 80ern, also Asbach uralt, ganz, ganz alt. Und das ist dieser, der ist aber auch viral gegangen, der ist auch zur Legende geworden. Das ist dieses, das ist ja aus 1984 von George Orwell, dem Film, wo dann jemand in den Raum kommt und alle sitzen, gucken halt so gebannt auf diesen Bildschirm und es kommt jemand in den Raum und wirft halt quasi so einen Hammer in diesen Bildschirm, wo halt der große Bruder spricht, also Big Brother is watching you und diese ganze Geschichte, die dahinter steckt, und Apple hat das quasi geschickt so für sich selbst genutzt und daraus halt einen Werbespot gemacht, und das hat natürlich dann auch so, wenn man das Image halt seit den 80er Jahren aufgebaut hat, gut, in den 90ern ging es dann ja auch mal runter, da war ja Apple, stand ja Apple, glaube ich, kurz vor dem Bankrott, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und aber dieses Branding, was da über Jahre schon seit den Anfängen aufgebaut wurde, ist ja eigentlich, ja, das ist beispiellos, denke ich. Da gibt's sicher auch andere, die jetzt das auf kleiner Ebene geschafft haben, wie eben Crohn's mit ihren YouTube-Videos und Abrufen. Aber ist schon eine sehr spannende Geschichte. Aber ich sehe schon, wir sind ja beide nicht die Apple-Nutzer.
Wozu man vielleicht noch sagen muss, dass Apple ja aus diesem Loch rausgekommen ist, nicht über Rechner, sondern über ein iPod, über Smartphones etc. Das hat halt im Endeffekt Apple, sagen wir mal, den Arsch gerettet, ne? So ein bisschen. Ja. Und dadurch haben sich natürlich dann auch die Laptops und die Rechner wieder besser verkauft.
Mit der technischen Innovationskraft eines Steve Jobs dann letztlich, hat man sich dann rausgezogen. Glaubst du eigentlich, dass es Produkte oder Dienstleistungen gibt, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wo du einfach so merkst, okay, es kommt ein Kunde auf mich zu, der möchte, dass sein Produkt, ja, der möchte das emotionaler an die Leute rantragen, der möchte das ein bisschen emotionalisieren, und sozusagen ja versuchen, ja, dadurch einen Branding-Effekt einzufahren. Hast du so eine Situation schon mal erlebt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht emotionalisierbar war? Gibt's das überhaupt?
Es gibt ganz viele Produkte, die nicht emotionalisierbar sind. Wir haben großteils viele unserer Kunden sind B2B-Bereich, irgendwelche Industriegüter. Aber ich spreche dann immer von emotionalen Containern, die man da drumherum aufbauen muss. Emotionale Container, meistens sind dann, wie es dieses Crohn's, die Crohn's-Leute auch machen, im Unternehmen sind immer Menschen beschäftigt.
Ja, genau.
Menschen sind natürlich ein Pool an Emotionen, weil Emotionen sind nun mal eine menschliche Angelegenheit, eine Angelegenheit von Lebewesen, sage ich immer mal. Aber wir in jedem Unternehmen arbeiten eben Menschen, und die können natürlich als sogenannter emotionaler Container genutzt werden, um ein vielleicht langweiliges Produkt irgendwie dann doch zu emotionalisieren oder zumindest das Umfeld des Produkts zu emotionalisieren. Genau. Aber da müssen natürlich auch die Menschen mitziehen wollen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben vorhin von diesem Corporate Influencern gesprochen. Das ist gar nicht so einfach, weil da muss alles stimmen. Da muss die Geschäftsführung mit gutem Vorbild vorangehen. Da muss eine richtig gute Führung sein, damit Leute auch mitgenommen werden. Das hat ganz viel mit Führung auch zu tun, ob Menschen bereit sind, im Unternehmen als Corporate Influencer auch zu agieren und damit eben diese Emotionalität für eventuell langweilige Produkte dann auch zu transportieren.
Dass man emotionalisieren, also dass man jetzt nicht alles emotionalisieren kann, mit den Containern, klar, es muss ja immer, also ich, wenn man jetzt im Marketing tätig ist, ist, glaube ich, so dieser Satz ist, es muss menscheln, ja, es muss irgendwie in irgendeiner Form irgendwie eine Art von Gesicht da sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat halt Firma XY oder wie gesagt, vielleicht auch die Crohn's AG, kann man sich eigentlich super dran langhangeln an dem Beispiel. Es ist eigentlich ein hochindustrialisiertes Produkt. Also es ist einfach nur industriell. Es ist quasi Verpackungsmaterial und Abfüllanlagen. Das ist jetzt ein Produkt, wo ja kein Mensch aus dem Mainstream oder also du und ich jetzt irgendwie einen Berührungspunkt wirklich haben. Ja, also, und da dann das so zu lösen, dass man eben wieder die Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, Videos dreht und dass dann mal einer erzählt, hey, mir ist was Lustiges passiert an der Apfelanlage XY. Ich finde, das ist durchaus sehr spannend, wie man das macht. Also wie man es letztlich macht, ist dann ja eh die Hauptsache. Und ich glaube, da hat man schon extrem viele Möglichkeiten.
Die Frage ist halt immer, da möchte ich nochmal das vorhin aufgreifen mit der Positionierung. Da sind wir dann eher beim Storytelling und bei diesem Emotionalen. Ich muss für mich gucken, weil natürlich hilft mir sowas nicht unbedingt beim Google-Ranking, ne? Wenn wir es mal auf Algorithmen übertragen als Gatekeeper. Ähnlich wird es nicht bei Menschen gut funktionieren, wenn ich auf meiner Kundenseite Menschen sind, die sehr rational geprägt sind und doch eher den Sachen nicht die Sympathie so wichtig ist bei dem Anbieter, bei dem sie jetzt, den sie beauftragen wollen, sondern die Zuverlässigkeit. Denen ist es natürlich, ob ich den abhole mit einer Geschichte, was mir an der Apfelanlage passiert und wage ich mal zu bezweifeln. Den werde ich eher abholen, dass meine Prozesse gut sind, dass mein Produkt gut ist, dass meine Kompetenz gut ist. Das ist halt immer so eine, da sind wir wieder bei, was strebe ich an, Sympathieführerschaft oder Kompetenzführerschaft? Da muss ich mich wieder an meiner Zielgruppe orientieren. Was sind auf der Zielgruppenseite, auf Kundenseite für Menschen? Was sind auf Mitarbeiterseite für Menschen? Für Mitarbeiter geht es viel um Emotionalität. Zum Teil mit Sicherheit auch um Kompetenzführerschaft, wenn man selber sich erhofft, da noch was zu lernen. Aber auf Kundenseite muss man eben gucken, dieses Emotionale so wichtig oder ist denen nicht so Sachen wie Sicherheit und Zuverlässigkeit vielleicht wichtiger oder Kompetenz wichtiger?
Ja, und da wären wir dann ja wieder bei den Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung, die dann eben wieder eher in diesem, ja, wie du es schon ja eigentlich auf den Punkt gebracht hast, bei dem rationalen Bereich, also die ja gar nichts im Endeffekt mit Emotionen zu tun haben.
Doch, mit Emotionen natürlich auch. Aber dort geht es nicht um Sympathie. Dort geht es um, ich möchte Sicherheit haben. Sicherheit ist ja auch eine Folge aus der Emotion Angst. Sprich, ich möchte, wenn ich ängstlich bin, weil ich vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, möchte ich auf der anderen Seite jemanden haben, wo ich das Bedürfnis Sicherheit halt im Endeffekt, der mir bei mir das Bedürfnis Sicherheit eben befriedigt, ne? Ist das ja im Endeffekt auch eine Emotion, aber eben keine Emotion, die auf Sympathie jetzt unbedingt beruht.
Na, ich denke mir halt, wenn ich jetzt beispielsweise, du hast es angesprochen, wenn ich jetzt das Google-Ranking, wenn ich das Ziel forciere, mit meinem Content-Marketing ein besseres Google-Ranking anzustreben oder mehr Traffic über Google oder andere Suchmaschinen zu generieren, dann ist es natürlich erstmal von größter Wichtigkeit, dass man halt Keywords auch fokussiert, die natürlich erstmal mit diesem emotionalen Aspekt, den man vielleicht jetzt besonders gut über Social Media zum Beispiel forcieren könnte, erstmal ja gar nicht möglicherweise so viel zu tun haben. Aber ich vermute so, wenn ich jetzt weiß, okay, oder wenn ich ein Unternehmen sehe, das hat kein Gesicht. Also ich kann mir unter diesem Unternehmen einfach nichts vorstellen. Es ist einfach nur, es existiert. Ich weiß, dass es existiert. Und dann ist aber auch schon gut. Und man hat überhaupt kein Gesicht dazu. Das halte ich auch ist jetzt meine persönliche Meinung, das halte ich dann im privaten oder im emotionalen Kontext, wenn ich das sehe, halte ich es schon für schwierig, wenn das Unternehmen so völlig verschlossen ist und so ein bisschen unnahbar wirkt, wenn du verstehst, was ich meine.
Definitiv, ja, das gehört definitiv immer dazu. Bloß, wo setze ich den Schwerpunkt? Und da sind wir wieder bei der Fokussierung auf mein Hauptziel, ne? Es ist schwierig, alles miteinander zu vereinen. Ich möchte auf der anderen Seite Sympathieführerschaft haben, auf der anderen Seite möchte ich Kompetenzführerschaft haben. Dann will ich auch noch irgendwie, was für Führerschaften es auch immer noch gibt, ne? Aber ich kann an diesem Crohn's-Beispiel, finde ich ganz schön. Wenn du guckst, wenn du entweder im Keyword-Planner guckst, mit was Google die Marke Crohn's in Verbindung bringt, oder eben mal guckst, was sind verwandte Suchanfragen in Kombination mit Crohn's, dann geht es ganz viel um Aktien und Arbeit und die Crones als Arbeitgeber.
Genau.
Das ist der Effekt, das ist der Effekt aus deren Marketing. Wenn du das jetzt mal bei Aufgesang machst, zum Beispiel.
Ja, das können wir ja gleich mal machen. Da bin ich gerade dabei.
Bei Aufgesang siehst du ganz genau, für welchen Themen wir uns positionieren. In den verwandten Suchanfragen oder ähnliche Suchanfragen am Ende der SERPs zum Beispiel. Das Aufgesang Content Marketing, Aufgesang Customer Journey ist so ein Thema, was ich so in den letzten Jahren so ein bisschen getrieben habe. Ne? Es sind Webinar, Workshop, Leitfaden, Hannover Praktikum eben auch als Stellen. Aber das sind so Zeichen an Google, die natürlich auch bewirken, ob ich für diese in diesen thematischen Kontexten Rankings bekomme oder nicht. Wenn, ne, das, also wenn wir mit Blick auf Google, und das ist aber auch natürlich, das ist, was du vorhin auch schon gesagt hast, das, was Google versucht da abzubilden, ist das, was im menschlichen Leben halt abläuft. Und wenn Crones halt immer nur mit als Arbeitgeber und in diesem Arbeitgeberkontext natürlich genannt wird, dann können sie sich nicht so, positionieren sich damit nicht so gut für das, was sie eigentlich machen.
Ja, wenn man jetzt, klar, wenn man jetzt das, da haben wir, das war ja, was du gemeint hast mit dem Fokus, ne? Ich meinte auch vielmehr so die Tatsache, klar, wenn ich jetzt natürlich auf Google bezogen, auf dieses klassische suchmaschinengetriebene Content-Marketing schaue, dann, ja, natürlich, dann würde ich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Crones natürlich mit Apfelanlagen in Verbindung bringen wollen. Will ich auch gar nicht abstreiten. Auch in den Augen der Nutzer, das ist natürlich klar. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, wir haben mit Crones halt ein B2B-Unternehmen, das international erfolgreich ist mittlerweile. Und das natürlich in diesem Bereich, ja gut, Corporate, wir versuchen jetzt vielleicht möglicherweise neue Kunden zu gewinnen, nicht neue Kunden, sondern neue Mitarbeiter zu gewinnen, dann ist das natürlich ein Paradebeispiel und spricht natürlich für eine hohe Affinität in diesem Bereich. Aber das ist tatsächlich wäre natürlich mal sehr spannend, jetzt zu sehen, okay, oder von Crones zu erfahren, vielleicht hören sie das ja hier und schreiben es in die Kommentare. Was mich mal interessieren würde, okay, wie geht das? Ja, also wie arbeiten die im Bereich Content Marketing für Suchmaschinen? Wie arbeiten sie im Bereich SEO? Das können wir jetzt natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, aber das würde mich wirklich mal interessieren, ob das da Hand in Hand geht oder ob da vielleicht auch ob es da Synergieeffekte gibt, ja, zwischen diesen beiden Bereichen.
Also ich würde von außen jetzt gesehen, würde ich einschätzen, wie es bei vielen großen Mittelständlern sind, die so ein bisschen auch Hidden Champions sind. Vielleicht sind sie das ja auch in ihrem Bereich. Die haben nicht das Problem auf der Kundenseite, die haben wirklich das Problem auf der Mitarbeiterseite. Deswegen, das würde mir auch erklären, warum sie da gerade im Content-Marketing-Bereich, zumindest was ohne, ich habe mich jetzt mit der Seite nicht groß beschäftigt, aber was du jetzt so erzählt hast, würde es ja auch erklären, dass genau sie dahin ihr Marketing im Fokus eben auch ausrichten. Weil sie eben auf Kundenseite nicht das große Problem haben, weil sie da in der Branche halt bekannt sind und schon eine Marke sind. Von daher, weil sie eben eine Tradition vielleicht haben und schon seit Jahrzehnten die besten Abfüllanlagen oder was sie da genau machen, eben produzieren.
Was ich in dem Kontext noch sehr spannend finde, ist die Frage, kann man brandingbezogenes Content-Marketing in konkreten Geldwerten ausdrücken? Ist das irgendwie zu beziffern? Das frage ich deswegen, weil es ja so schwer messbar ist, ja, also wegen der Messbarkeit.
Das Problem, was ich gerade aktuell noch bei vielen Unternehmen sehe, sind nicht mutig genug. Sie switchen Budgets nicht und legen mal Budgets für die nächsten 3 bis 5 Jahre fest und sagen, wir investieren jetzt 100.000 Euro pro Jahr in Content Marketing die nächsten 3, 5 Jahre. Dann wird so ein bisschen vorsichtig mal so ein White Paper oder so ein Ratgeber, also eine Content Marketing Kampagne ausprobiert. Dann gucken wir mal, was da passiert. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann lassen wir das Geld alles wieder in unserem klassischen Marketing und unserer klassischen Kommunikation, wie wir schon seit Jahrzehnten machen. Das ist gerade der Großstand, zumindest beim deutschen Mittelstand. So wird da gerade agiert. Wir haben in der letzten Content Kompass Folge Jennifer Lachmann, Chefredakteurin bei Xing, dabei. Xing hat sich damals wirklich entschieden, das stellt sich auch ganz schön in der Sendung dar, Sie haben, sind den Schritt gegangen, haben eine Redaktion aufgebaut, die, was ja auch nicht billig ist, haben natürlich auch ihre Ziele und Messwerte, um wirklich langfristig über dieses Content Marketing sowohl an ihrer Marke zu arbeiten, als auch natürlich Performance-Kennzahlen on the long term damit dann zu befriedigen im Endeffekt. Und es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wie es im Leben halt immer so ist, wenn ich eine halbherzige Entscheidung treffe, dann wird sie meistens nicht zum Erfolg führen. Und das ist derzeit so ein bisschen, und wenn du von Kosten sprichst, es ist tatsächlich, es ist eine strategische Entscheidung, die, wo, wenn ich sie wirklich konsequent verfolge, ich erst in Jahren die Effekte davon merken werde. Ich spreche jetzt mal von 3 bis 5 Jahren.
Ja, das wäre nämlich auch so ein Problem, was ich halt in diesem Bereich Content Marketing auch immer noch so sehe. Entscheidungsfindung wird ganz klar gesagt, okay, wir investieren jetzt das Geld in unserem Beispiel jetzt in eine Software oder in eine Weiterbildung zum Content Manager. Ja, es ist immer schwierig, glaube ich, weil diese alten Konzepte, ich kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meiner Agenturzeit erzählen. Ich war ja nicht immer bei ContentBird, ich war ja im Vorfeld auch bei einer Online-Marketing-Agentur tätig. Und da hatten wir einen etablierten Bonbon-Hersteller. Ich darf jetzt da keinen Namen nennen, aber das nur so viel. Und da war auch so diese Problematik, wirklich zu überzeugen. Da ging es dann um Social-Media-Kapazitäten, wie viel Budget wird jetzt dafür offeriert und wie viel behalten wir halt für alte Werbekampagnen, Stichwort Plakate zum Beispiel, ein. Und ich kann mich da an Meetings erinnern, wo auch unser CEO wirklich ellenlange Gespräche, ellenlange Überzeugungsarbeit führen musste für diesen Case, ja, dass man in Social Media investiert, was für eine Bonbon-Marke, die natürlich dann auch wieder diesen B2C-Bereich hat, natürlich einfach ungemein erfolgreich sein kann, was es dann im Endeffekt auch wurde. Man hat dann so eine Gewinnspielkampagne gemacht, das hat sehr gut funktioniert lange Zeit, ist jetzt allerdings auch schon wieder so 2-3 Jahre her. Ich finde es nur immer so, ich finde es immer wichtig, mal darüber gesprochen zu haben, weil ich glaube, dass halt darüber immer noch so, das wird immer noch so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst. Ja.
Ja, die Leute sind unsicher, die sind verunsichert, weil natürlich, aber da trägt unsere Branche halt natürlich auch mit zu bei. Hier wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, weil irgendeine Agentur irgendwas verkaufen will. Und die Leute sind verunsichert. Dann höre ich jetzt auf der Konferenz, ich muss das machen. Ein halbes Jahr später höre ich, ja, ich muss das machen. Und dann durch dieses ganze Hören werde ich extremst verunsichert und denke, mache mir viel Gedanken und mache vielleicht, lasse mir durch Agenturen oder auch selber, erstelle ganz viele Konzepte und Strategien, aber nichts wird gemacht. Und ja, dadurch, das entsteht halt durch diese extreme Unsicherheit. Aber das ist ein ganz langer Rattenschwanz. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir leider aufgrund des Fachkräftemangels auch in unserer Branche in den Entscheidungspositionen oft Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, sitzen haben, die nicht kompetent genug sind. Und wenn ich dann als Geschäftsführer da einen Marketingleiter habe, der nicht kompetent genug ist, weil der zu wenig praktische Erfahrung hat oder einfach zu wenig praktische Erfahrung hat, der dann immer nur Theorie-Sachen von da rangetragen wird, von der Experte erzählt, dass der Experte das, der hat gar kein Bauchgefühl, keine Intuition dazu, zu sagen, das ist eine richtige Entscheidung jetzt und jetzt gehen wir den Weg konsequent. Weil er immer Angst hat, jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe das gelesen, habe das gehört, aber aus der praktischen Erfahrung weiß ich, also zu so einer Bauchgefühl und einer Intuition, die entwickeln zu können, gehört jahrelange auch praktische Erfahrung, um sagen zu können, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich nicht richtig an. Und damit, wir haben ein großes Unsicherheitspotenzial auf Entscheidungsebenen gerade auch in großen und mittelständischen Unternehmen in Marketingpositionen.
Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Anfängen der Suchmaschinenoptimierung, weil im Endeffekt es gab halt, da mussten sich ja auch erstmal über Jahre Experten, wenn sie denn welche sind, erstmal das Wissen aneignen, um sich überhaupt Experten nennen zu können. Und das ist dann schon irgendwie immer ziemlich verwirrend, wenn man dann liest, okay, Experte XY will mir irgendwas verkaufen, was du ja auch schon angesprochen hast, auch im Content Marketing, oder Content Manager XY will Strategie Z einführen. Ja, da geht's ja auch schon los. Und wenn ich dann halt sehe, dass dieser Experte in Anführungszeichen seit einem Jahr im Content-Marketing aktiv ist und zuvor halt mit der Materie kein Stück was zu tun hatte, also weder Ahnung von Redaktion hat, also er weiß nicht, was ist denn eigentlich ein Redaktionsplan, wie möchte ich Social Media, wie möchte ich meine Postings vielleicht ziehen, ja, was sind so die Kanäle, die man da bevorzugt, was sind Trendnetzwerke, jetzt Stichwort Pinterest zum Beispiel, ja, andere Content-Formate und so weiter und so fort, dann merkt man halt schon, ja gut, wie kann denn so jemand kompetent sein, wenn er erst seit einem Jahr überhaupt in dieser Branche arbeitet?
Ja, also Experte, das Problem ist so ein bisschen, als Experte bezeichnet sich jeder und das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Dilemma auch in dieser ganzen Marketing- und Kommunikationsbranche. Ich passe kurz mal mein Xing-Profil an und bin dann Experte.
Ja.
So. Fake vielleicht noch ein bisschen meinen Lebenslauf, mache mich zum Experten. Ne? Also das ist so ein, und das kann von außen keiner mehr beurteilen. So. Und dann wird ein bisschen mit Buzzwords um sich geschmissen. Und dann kann man so auf relativ einfache Weise dem gegenüber davon überzeugen, dass man Experte ist. Also, aber gerade genau, was du gesagt hast, diese Intuition kommt über Erfahrung. Und wenn ich selber mit Content keine Erfahrung gesammelt habe, auch in der Content-Produktion oder im Content-Seeding oder Content-Distribution, so nenne ich es, ist für mich so ein bisschen der Begriff dafür, sei es im SEO-Bereich, sei es im Paid-Media-Bereich, sei es über Seeding über Owned Media etc., dann wie will dieser Mensch denn ein Gefühl haben, was die richtige... Da gehört wirklich Erfahrung oder dieses Gefühl und diese Intuition zu haben, was richtig ist für den jeweiligen Case, hat ganz viel mit Erfahrung, mit jahrelanger Erfahrung mit dem Instrument Content zu tun. Und ich sehe aber auch im Bereich SEO ist es ähnlich. Es gibt ganz viele SEOs, die haben noch nie eine eigene Website besessen. Wie will ich Erfahrung an Suchmaschinenoptimierung sammeln, wenn ich keine eigenen Projekte habe? Das sind so kritische Fragen, die sich eigentlich jeder stellen muss, wenn jemand sich einmal wieder als Experte vorstellt.
Ich hätte tatsächlich noch so eine Frage, die man auch noch diskutieren könnte. Werte, was kann ein Unternehmen eigentlich für Werte transportieren? Gab es ja diese tolle Krombacher-Aktion vor ein paar Jahren, trinkt Krombacher und rettet den Regenwald. was ganz allgemein mal jetzt gefragt, was hältst du von solchen Kampagnen? Welche Wirkung kann das erzielen?
Das ist ja diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, sag ich mal. Nachhaltigkeit ist ja gerade auch so. Ich bin immer noch skeptisch, wie nachhaltig unsere Gesellschaft inzwischen wirklich ist. Für mich sieht es mir oft immer noch nach einem Hype-Thema auf, wo was zum guten Ton gehört, wenn man mal hier und da ein bisschen nachhaltig ist. Das ist doch das Thema, setzen sich Unternehmen gerade vermehrt, mehr oder weniger erfolgreich. Ich finde es, wenn es zur Marke passt und nicht wirkt wie mit der Brechstange irgendwie reingewirkt, dann ist das ein guter Ansatz, aber eben nur aus PR-Sicht. Das ist ein reines PR-Thema für mich. Es ist nämlich mit Blick auf Nachfrage. Wir sagen immer, wenn wir Kunden haben, ja, ihr könnt diese Nachhaltigkeitsthemen besetzen, aber ihr werdet zum Beispiel über die Kanalsuchmaschinen da keinen großen Erfolg mit erzielen, weil Nachhaltigkeitsthemen werden relativ wenig gegoogelt. Mhm. Ja. Beziehungsweise wenn die großen paar Begriffe in puncto Nachhaltigkeit gegoogelt werden, werden sie meistens dann eher von wirklich großen Magazinen und so besetzt. Ich finde es ein Thema, wenn es passt, wenn es zu meiner Marke passt, wenn es nicht wirkt wie irgendwie reingepresst, dann schönes Thema, aber eben nur aus Image- und PR-Sicht, also Marken. Es ist halt immer auch die Frage, Krombacher, ja, ich kann mich daran auch erinnern, aber was hat Krombacher mit dem Regenwald zu tun?
Ja, das wäre halt meine Anschlussfrage gewesen. Das ist halt so der Punkt. Ich verstehe nicht. Krombacher, ja, man hat da in dieser Fernsehwerbung, die ja immer noch läuft, also die läuft ja seit Jahren, man sieht da immer diese wunderschönen Wälder halt hier in, was weiß ich, Süddeutschland. Ich weiß gar nicht, wo Krombacher herkommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die aus Süddeutschland oder Westdeutschland kommen, aber man sieht halt die Wälder, ja, diese herrliche deutsche Natur oder was, ja, aber nur weil ich das irgendwie auf meine Marke übertrage, ja, mit Felsquellwasser gebraut und sowas, hat das ja wirklich wenig im Endeffekt mit dem Regenwald zu tun. Also machen wir uns nichts vor. Ja,
ja gut, vor allen Dingen, weil wir keinen Regenwald in Deutschland haben. Ne? Erst einmal das. Zweitens, man kann natürlich sagen, man kann mit dem See und den Wäldern drumherum, kann man ja mit der Frische verbinden. Vielleicht genauso wie es Becks, glaube ich, mit dem Meer macht und dem Strand und der frischen Brise irgendwie versucht es Krombacher da halt über die Frische des Waldes und der Seen halt irgendwie zu machen. Ist vielleicht dann die Assoziation irgendwie dazu.
Ja, kann man, denke ich, die Assoziation ist definitiv gegeben, das sehe ich auch ein, aber ich habe halt das auch nie so wirklich verstanden, wie man jetzt Krombacher auf den Regenwald in, weiß nicht, in Borneo oder was weiß ich wo, in Südamerika übertragen kann. So ist mir immer noch schleierhaft, aber ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses Erlebnis. Also jetzt im B2C-Bereich stelle ich mir das eigentlich, wenn man jetzt, was weiß ich, man verkauft jetzt zum Beispiel ein Bier oder man verkauft jetzt eine Fritz-Cola meinetwegen. Man kann da im B2C-Bereich, glaube ich, auch viel einfacher Erlebnisse schaffen, was man ein Markenerlebnis, was man jetzt, glaube ich, im B2B-Bereich nur unter extrem schweren Bedingungen schafft. Oder siehst du das grundsätzlich anders?
Ich finde B2B fast interessanter für Content Marketing als B2C, muss ich ganz ehrlich sagen, weil deshalb sehen B2C-Kampagnen auch oft aus, wie sie aussehen. Ne? Also Red Bull wird ja immer als Vorreiter so für Content Marketing so ein bisschen gesehen, was sie da waren eins der ersten Unternehmen weltweit, glaube ich, was wirklich so eine Entscheidung getroffen hat, so viel Budget auf einmal in Content-Produktion irgendwie zu stecken. Ist natürlich aber auch irgendwie so ein bisschen beliebig und alles sehr weit weg vom Produkt. Ich finde, vor allen Dingen, weil eine Erfrischungsgetränk oder ein Bier ist eigentlich keine Problemlöser. Bier vor allen Dingen nicht. Ja. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man auf der anderen Seite Probleme beseitigen kann, beziehungsweise Lösungen für deren Probleme anbieten kann, wo aktiv auch danach gegoogelt wird. Es googelt, wo wirklich eine Nachfrage auch besteht, wo sich aktiv Menschen auf mit Bedürfnissen oder für die Beantwortung nach Fragen eigentlich auf in meine Themenwelt, in der sich meine Produkte befinden, zu bewegen und ich dann diese Fragen, diese Antworten oder diese Fragen beantworten kann. Oder das ist, glaube ich, in einer B2B-Welt oft fast konkreter machbar, als wenn es zum Beispiel um Erfrischungsgetränke geht.
Ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu. Ich meine, in unserem Portfolio befinden sich jetzt auch extrem viele Kunden aus dem B2B-Bereich. Das ist auch natürlich, du kannst, wenn du jetzt ein Problem löst, natürlich über Google, sag ich mal, Traffic generieren, der natürlich weit darüber hinausgeht, was jetzt vielleicht eine Biermarke, die jetzt kein Problemlöser ist, aber ich muss auch sagen, mir würde jetzt spontan bei Krombacher direkt eine Lösung einfallen, die, glaube ich, die gerade in diese nachfrageorientierte Suche stoßen würde. Und das wäre dann sowas wie Beispiel jetzt
dieses Argument isotonisch, ja, inwiefern ist denn jetzt so ein Bier, also ein alkoholfreies Bier in dem Fall jetzt für Sportler zum Beispiel geeignet, ja, wenn ich jetzt Rad fahre oder so, da gab es ja auch so mal Ansätze, das zu versuchen, und da könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen, dass jemand jetzt bei Krombacher einen Blogbeitrag darüber schreibt, was bedeutet isotonisch, also ich kann mir unter isotonisch jetzt fast nichts vorstellen, ehrlich gesagt, also das war ja auch so ein Buzzword, was dann auch lange Zeit so durch die Medien, die Lebensmittelindustrie gegeistert ist. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man jetzt einen Blogbeitrag macht, hey, isotonisch, was bedeutet das denn eigentlich? Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass eine Marke wie Krombacher dadurch jetzt also durchaus überzeugen könnte.
Also ja, da positioniert sich ja Erdinger so ein bisschen. Die sind immer Sponsor von irgendwelchen Marathon-Events, und dann kann man am Schluss des Marathons oder des Halbmarathons kann man dann seinen Erdinger Weizen alkoholfrei irgendwie trinken. Finde ich persönlich gut, aber da muss, wichtig ist, denke ich, es muss wieder zum Markenkern und zum Markenbild und Markenaussage passen. Wenn Krombacher jetzt neben dem Regenwald plötzlich einen auf isotonisch machen würde oder Gesundheit machen würde, würde ich unglaubwürdig finden. Es muss halt, wir müssen auch immer dran denken, es würde fast schon Erdinger besser stehen, wenn sie dann nochmal contentmäßig zu den Aktivitäten, die sie eh rund um diese ganzen Sportevents machen, halt da noch auch wirklich contentmäßig was schaffen irgendwie, so in Richtung Sport halt. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es auch. Ich habe mich jetzt mit Erdinger nicht groß beschäftigt. Aber wichtig ist es, dass es, und da, es ist auch viel Stückwerk immer noch. Es reicht halt nicht, einen Blogbeitrag zu schreiben oder einen Ratgeber rauszubringen oder ein White Paper oder ein Video zu irgendwas zu machen. Ich muss es konsequent in allem meinem Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen durchziehen und am besten alle Content-Stücke miteinander verknüpfen. Ja, und mehrfach verwerten, aus dem White Paper noch ein Video machen, ein Videoratgeber machen, weil jemand hat sich ja schon mal damit beschäftigt, das alles zu recherchieren, dann wird ein Blogbeitrag geschrieben oder irgendein Ratgeber rausgebracht, aber anstatt das dann weiter zu spinnen und das noch auf andere Content-Formate auszurollen, Infografiken, Videos etc., alles, was man dann spielt, ein Gamification-Ansatz irgendwie, irgendwas, und das dann alles miteinander zu verweben und verknüpfen, das ist richtig professioneller Shit dann.
Ich würde vielleicht zum Abschluss des Ganzen nochmal so die Frage stellen. Ja, ganz klar, was muss man denn eigentlich beachten, wenn man Kunden mit Content Marketing binden möchte? Was sind so die Hauptaspekte?
Da gibt's für mich eine ganz klare Antwort drauf. Und zwar, da komme ich wieder zurück zur Customer Journey, was ja bei uns in der Agentur ein zentraler Ansatz seit Jahren nun ist, wo wir alles, was wir tun, dran ausrichten. Ich muss mich mit nutzerzentriert denken, also aus Sicht des Kunden, was interessiert meinen potenziellen Kunden, mal jetzt auf die Stakeholder-Kunden bezogen. Pro Zielgruppe muss man immer sich individuell Gedanken über deren Customer Journey machen. Welche Inhalte interessieren ihn aktuell, und gleich daran schon denken, was könnte ihn denn als nächstes an Inhalt interessieren, und immer schon so vorausschauend quasi denken und dann Content-Stücke miteinander verknüpfen, also denjenigen und feste Systeme im Endeffekt auch aufbauen und nicht nur von Content zu denken, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich wen an der Angel, weil ich ihn über einen Beitrag zum Thema XY bekommen habe, was könnte denjenigen als nächstes interessieren, wo ich ihn dann eventuell gleich über die interne Verlinkung innerhalb der Website halten kann und ihn zum nächsten Inhaltsstück führen kann, oder ihn dann eben über Retargeting-Funktionalitäten oder über Marketing-Automation oder was auch immer dann im nächsten Schritt darauf hinzuweisen, sodass ich ihn immer wieder zurückbekomme und immer wieder und in seiner Kundenreise immer näher natürlich hin zu meinen Produkten und oder meinen Angeboten führen kann, und darüber hinaus nach dem Kauf eben, was könnte ihn nach dem Kauf dann als nächstes als Inhalt interessieren, was für Bedürfnisse könnte er dann haben, und dann quasi so einen richtig systematischen Ansatz entlang der Customer Journey, wie ich Inhalte halt mit welchen Inhalten ich ihn dann den jeweiligen dann bespiele. Und wenn dann die Customer Experience bei diesen einzelnen Touchpoints dann immer herausragend ist, habe ich auch gleichzeitig die Marke damit aufgebaut.
Content Compass.
Mit Typen in meinem Umfeld, dass ich an zwei Händen zählen kann, und ich versuche vergebens den Horizont mal zu sehen, Mann, da sind nur Scharen an Männern. Alle wollen meinen Zucker lernen, lieber dich zu benehmen. Nein, ich bin nicht deine Mutter, hab keine Zeit für eine Lehre in Manieren, und wir können halt nichts haben, bist du einer der Maschinen. nur Papier. Ich bin mein Leben lang schon Single, nennst du spicy. Für die meisten anderen würden vielleicht sagen, ich wär Jungs so am Vertreiben. Aber ich hab keine Ahnung, was ich mach, sie wollen bleiben. Und sie sagen, Lisa, du bist wirklich sicher, ich die eine. Ich kenn keine, die so riecht wie du, lieb wie du. Keep it true, die bist gut, du schützt meiner Liebe gut. Lecke wieder Wunden, ja, ich lecke wieder Blut. Alle Jungs sind mich verliebt. Ich weiß gar nicht mehr wohin, was keinen freien Spot mehr gibt. Alle Jungs sind mich verliebt. Ja, ich reich den kleinen Finger und er nimmt die Hand der Dieb. Alle Jungs sind mich verliebt. Und ich treffe seine Mama, sie sagt, she's the one to keep. Alle Jungs sind mich verliebt. Ich weiß auch nicht ganz wieso, aber ich glaube, der ain't that deep. Alle Jungs sind mich verliebt. Doch ich steig nicht in sein Auto, nein, denn es ist nur geleast. Alle Jungs sind mich verliebt. Und du schreibst mir 100 Mal, doch von mir gibt's keinen Piep. Alle Jungs sind mich verliebt. Und du scrollst den ganzen Tag nur noch durch meinen Insta-Feed. Alle Jungs sind mich verliebt. Alle